Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Seid ihr noch dabei, euch selbst zu optimieren mit Hilfe aller möglichen Apps für Body und Brain? Falls ja, dann seid ihr ziemlich rückständig, stellt Hans-Jürgen Bartsch fest. Hirnforscher und solche aus der Industrie, die arbeiten schon ganz anders, um uns ultra, mega und überhaupt mehr als mäßig zu boosten.
Sophia ist ein Produkt von Hanson Robotics.
Wenn Sie das Gehirn Ihres Gegenüber wieder und wieder und wieder daran erinnern, dass es sich doch eigentlich ziemlich ekelt, dann kriegen Sie die Leute politisch nach rechts geschoben.
Und dann steuert man über eine App die Stromzufuhr. Das heißt, Gemütszustände auf Knopfdruck.
Das ist auch neuronale Simulation.
Die neueste Version der Antenne, die er sich einpflanzen lassen hat, ist ausgestattet mit Bluetooth und mit Wi-Fi.
Welche neuronalen Schleichwege kann unser Gehirn denn dann nehmen?
Und jetzt können Freunde ihm auch Fotos schicken, also direkt in den Kopf.
Der Angriff auf unser Gehirn. Nein, er ist noch nicht in vollem Gange, aber es geht los. Zunächst in der Medizin und technischen Laboren. So ist das aber immer bei Neuentwicklungen. Die Professorin der Kommunikationswissenschaften Miriam Meckel entwirft ein Szenario, das es zum einen schon gibt, zum anderen aber noch nicht. Und wohl deshalb können wir uns das nur so schwer vorstellen, was uns Miriam gleich erzählt. Nur damit ihr grob ahnt, worum es geht, wir werden bald nicht mehr telefonieren, sondern telepathieren. Verstanden? Kein ISDN und kein Breitbandkabel mehr. Wir schicken uns die WhatsApp-Fotos direkt ins Hirn. Glaubt ihr nicht? Geht schon.
Es gibt ja die Frauenbewegten, von denen vielleicht einige hier sind, die sich erinnern können, je nachdem aus welcher Generation sie sind, dass es mal die Bewegung gab, mein Bauch gehört mir. Und gegebenenfalls könnten wir so eine Bewegung wieder initiieren, nur dass wir geografisch ein Stück nach oben rutschen, weil es jetzt eben darum geht, was mit unserem Gehirn in Zukunft passiert. Und darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Ich möchte euch vorstellen als erstes Sophia. Sophia habe ich im Januar 2017 kennengelernt. Sophia ist ein Produkt von Hanson Robotics. David Hanson ist der Meinung, dass wir unbedingt Roboter produzieren müssen, die drei wesentliche Eigenschaften haben, die menschlich eigentlich sind, aber von Robotern auch nachvollzogen oder imitiert werden können, nämlich Kreativität, Empathie und Mitgefühl. Und darauf hat er sich fokussiert und konzentriert und liefert mit Sophia einen ersten Roboter, den man beim World Economic Forum tatsächlich in Interaktion erleben konnte, der menschliche Züge hat und auch in einer Form kommuniziert, die, sagen wir, überraschend, an manchen Stellen vielleicht auch irritierend sein kann. Ich hatte jedenfalls das Vergnügen, mit Sophia zu sprechen. Es war tatsächlich ein Vergnügen, weil anders als andere Interfaces war das hier so, dass man wirklich eine Antwort bekam. Und ich hatte vor allen Dingen etwas, was mich nachhaltig beschäftigt hat, nämlich das Bedürfnis, das Gesicht zu streicheln, weil dieses Gesicht so menschlich wirkt, mit einer sehr feinen, weichen Haut, also ganz anders als das, was wir sonst von Maschinen kennen, dass das irgendwie ein ganz instinktgetriebener, intuitiver Move war, den ich gemacht habe. Das ist sozusagen die eine Richtung, über die wir ganz viel im Moment reden, weil wir darüber reden, was passiert mit den Robotern, die uns möglicherweise irgendwann unsere Arbeitsplätze, unsere Möglichkeiten der Kreativität und anderes nehmen. Aber ich glaube, dass es eigentlich darum geht, in eine andere Richtung zu denken, nämlich das ganze Thema quasi einmal 180 Grad rumzudrehen und sich zu fragen, ist es nicht vielleicht auch so, dass wir als Menschen viel stärker uns damit beschäftigen sollten, wie wir enhanced werden, wie die Implementierung, die Einfügung künstlicher Intelligenz und der Big Data Analytics und alles, was damit zusammenhängt, in unseren Körper und vor allem in unser Gehirn dazu führen kann, dass etwas mit uns passiert. Und darum soll es heute gehen, das möchte ich gerne ein bisschen zeigen. Wir haben schon erlebt, dass diese Dinge passieren. Wir haben erlebt, dass ganz viel sozusagen ersetzt wird, dass sozusagen auch die Vermischung, der Merger von Mensch und Maschine Schritt für Schritt vorangeht. Und wenn man davon ausgeht, dass wir als Axiom der Internetzeit oder der technologiegetriebenen Digitalzeit setzen können, nothing done by human hand cannot be done better by or with software, dann gilt als nächster Satz, nothing done by human brain cannot be done better by or with software. Und das ist sozusagen das, worauf wir uns einstellen müssen und was ich heute an einigen Punkten mal ein wenig erläutern möchte. Gucken wir doch mal in drei Schritten um so ein bisschen sozusagen die Dynamik anzutriggern. Ich würde ein bisschen gerne reden über das, was geht. Ich würde ein bisschen gerne darüber reden über das, was kommt und dann, was daraus eben folgt, die Konsequenzen und das, was unser Reflexionsraum, also unser Nachdenken eigentlich ein bisschen motivieren sollte. Was geht? Es gehen drei Dinge. Es geht, dass wir das, was wir in unserem Gehirn tun, also unser Denken, unsere Hirnaktivitäten verfolgen. Es geht inzwischen, dass wir sie verbessern und es geht auch, dass wir sie verändern, also manipulieren. Fangen wir mal mit dem Verfolgen an. Das ist ein kleines Experiment, auch am World Economic Forum. Da geht es darum, dass ich einen Sehabtaster trage am Kopf und dieser Sehabtaster ganz genau aufzeichnen und rekonstruieren kann, was ich auf einem Foto anschaue. Und man sieht eben, wie mein Fokus, mein Blickfokus von einem Punkt zu einem anderen wandert. Und über eine Projektion wird eben das, was ich dann ganz genau anschaue, auf eine Leinwand projiziert. Also das ist ein ganz kleines Beispiel dafür, wie wir verfolgen, was in unserem sensorischen System hören, sehen, riechen und dann eben auch im weiteren Sinne und auf der übergeordneten Ebene denken passiert. Wir können das, was da passiert, verbessern. Das bezieht sich darauf, dass unsere Hirnaktivitäten, dadurch, dass sie verfolgt und aufgezeichnet werden können, eben dann auch sozusagen gemessen und verglichen werden können. Und auch das ist ein Beispiel, das ich selber produziert habe, bei einem Rundgang durch eine Robotics-Ausstellung. Und man sieht eben die unterschiedlichen Aktivitäten, das Stress-Level, das Engagement-Level, das Level of Interest, Excitement, Focus und Relaxation. Interessanterweise ist die Relaxation-Linie bei mir eine Flatline. Es wurde mir erklärt, dass das daran liegt, dass irgendwie der Sensor kaputt gewesen sein muss. Ich bin ganz sicher, dass das stimmt. Das ist erstmal spannend. Ja? Man sitzt über diesem Diagramm und denkt sich, wow, ja, da habe ich so ein kleines Elektrodensystem am Kopf rumgetragen und nachher sehe ich hier schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, was in meinem Kopf so alles abgegangen ist. Und dann sehe ich, und das ist der interessantere Teil, dann sehe ich eben auch, wie performe ich denn im Vergleich zur Peer Group? Was machen die anderen? Wie stehe ich zum Durchschnitt? Und da kommen wir an den eigentlich interessanten Teil dieses ganzen Themas Neuroenhancement. Es geht nicht nur darum, dass wir feststellen, beobachten, was in unserem Kopf abgeht. Es geht darum, dass wir es verbessern im Hinblick auf das, was bei anderen in ihrem Kopf abgeht. Und da wird es dann relativ spannend. Denn das Verbessern kommt ja nicht von selbst. Also ich kann jetzt nicht das zweite Mal durch diese Ausstellung gehen und hoffen, dass das Diagramm dann besser aussieht. Ich muss irgendwas machen, damit das besser aussieht. Ich kann dann total verkrampft versuchen, Fokus zu initialisieren, also mich auf ganz viele Dinge total zu konzentrieren oder mich irgendwie ganz toll zu freuen. Aber das klappt nicht, weil das ist Selbstbetrug. Denn manche Prozesse, die im Kopf abgehen, sind ja nicht 1:1 ansteuerbar, wie hoffentlich viele von euch wissen und schon mal selbst erlebt haben. Sonst wäre das Leben nämlich ganz furchtbar langweilig und trist. Also muss ich was tun, um die Veränderungsmöglichkeit, die Manipulationsmöglichkeit zu gewährleisten. Und auch dafür gibt es die ersten Tools. Auch das ein kleines Selbstexperiment, das ich gemacht habe mit einem auf dem US-Markt befindlichen Modell der Firma Think, ein Startup, das sich darauf fokussiert hat, eben die Hirnleistungen zu aktivieren und zwar gemessen an den Zuständen, den Gemütszuständen, die man gerne hätte. Und man kann sozusagen einen Relaxation-Zustand anwählen, man kann einen Activity- oder Excitement-Zustand anwählen. Es funktioniert so, dass man dieses Gerät an den Kopf klemmt in Verbindung mit einer weiteren Elektrode, die sozusagen an den Hinterkopf angebracht wird. Und dann steuert man über eine App die Stromzufuhr im jeweiligen Programm, Activity oder Relaxation. Stromzufuhr, die man so mit so einem Regler halt hoch oder runter steuern kann. Es war ein sehr interessantes Erlebnis. Ich habe das gemacht, als ich gerade gelandet war aus Deutschland in Boston und in Verbindung mit Jetlag kann ich sagen, ist das nicht empfehlenswert. Führt dazu, dass man auf Dauer sehr schlank wird, weil man nämlich 48 Stunden nichts essen und nicht schlafen kann. Aber das ist sicherlich nicht der Effekt, der eintreten soll, sondern wenn man das sozusagen in einem Normalzustand macht, kann man im Grunde genommen mit einer App dann, so das Versprechen von Think, seine eigene Stimmungslage steuern. Das heißt, Gemütszustände auf Knopfdruck, die Verbesserung von Aktivitäten, von Wachheit im Gehirn, das ist im Grunde das, was solche Geräte produzieren. Und das Ding kostet etwa $300 und ist ohne Zertifizierung der Gesundheitsbehörde auf dem US-Markt erhältlich. Also, wir haben hier die Möglichkeit zu verfolgen, wir haben die Möglichkeit zu verbessern und wir haben die Möglichkeit zu verändern. Alles das, was in unserem Gehirn passiert, das ist eine Menge und das ist ziemlich spannend, weil dabei endet es nicht. Wenn wir gucken, was kommt, dann will ich auch da 4 Beispiele zeigen, wie die Reise weitergehen wird, denn das ist ja nur der Anfang. Und die geht so weiter, dass der nächste heiße Scheiß sozusagen das neue Interface Denken statt Klicken, Swipen oder auch Sprechen sein wird. Auch das ist ein Selbstversuch an der Uni Tübingen im Labor, wo ich das erste Mal ausprobiert habe, wie ich einen Text in einen Computer hineindenken kann. Und das funktioniert. Das sieht nicht so sexy aus, wenn man diese komische Haube aufhat. Aber das sind eben die Elektroden, die in dieser Zahl jetzt noch notwendig sind. Es wird sukzessive weniger werden, es werden weniger werden. Und wenn man genau auf das Bild schaut, dann sieht man hinten, dass ich begonnen habe, das Wort Interface zu schreiben. Und das funktioniert. Man denkt über ein visuelles Schema, wo man sich eben auf den Buchstaben, den man auf dem Bildschirm haben will, konzentriert, den Buchstaben in den Rechner hinein. Ja, weil eben die neuronalen Signale, die Reize im Gehirn, die bei A entstehen, etwas anders aussehen als bei B und bei C. Und so funktioniert das. Ist doch langsam und ist vor allen Dingen störungsanfällig, aber es funktioniert. Wenn jemand mittendrin eine Tür aufreißt, dass es passiert, ist die Konzentration weg und das Schreiben funktioniert für die nächsten 10, 15 Minuten nicht mehr. Dann muss man sich neu konzentrieren, dann geht's wieder. Interessant ist das deshalb, weil längst natürlich in der kommerzialisierten Anwendung damit begonnen worden ist, das auszuprobieren. Ihr habt vielleicht verfolgt, dass auf der Facebook-Entwicklerkonferenz vor wenigen Tagen vorgestellt worden ist, dass das sozusagen jetzt wirklich professionell möglich gemacht werden soll, mit dem Ziel, 100 Worte pro Minute zu generieren. Das ist dann ganz schön schnell. Und das heißt, ich kann dann demnächst eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht oder whatever in irgendein Handy von euch reindenken. Ja, und ihr könnt zurückdenken. Ich sehe dann den Text wahrscheinlich noch, aber auch das kann dann in Zukunft im nächsten Schritt wieder anders sein. Oder man kann sich vorstellen, dass man eine Nachricht schickt und die automatisch sofort eben in eine andere Sprache übersetzt wird und so. Also da liegt ein enormes Potenzial drin. Bedeutet aber, wenn man sozusagen das dahinterliegende Phänomen sich anschaut, dass wir in der Lage sein werden, Schritt für Schritt tatsächlich unsere Gedanken in Daten umzuwandeln, durch Abtasten, in dem Fall mit Elektroden. Der nächste Schritt wäre, dass wir von den Elektronen ins menschliche Gehirn hineingehen, nämlich mit einem Gehirnimplantat. Auch das wird längst in medizinischer Hinsicht gemacht und hat dort großartige Folgen und Möglichkeiten. Ein Test, den die Brown University zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt schon vor einigen Jahren gemacht hat. Die haben querschnittsgelähmte Patienten über ein Hirnimplantat in die Lage versetzt, einen Roboterarm in Bewegung zu denken. Und dieser Roboterarm kann dann eben eine Getränkedose greifen, sie zum Mund führen und gibt den Patientinnen und Patienten eben ein Stück ihrer physischen Autonomie, auch ihrer Lebensqualität zurück. Und das ist natürlich großartig. Im medizinischen Bereich also voller Versprechen, diese Entwicklung. Sie wird nicht im medizinischen Bereich bleiben, sie wird auch in den kommerziellen Bereich eindringen. Darauf kann man sich, glaube ich, schon jetzt verlassen. Und die ersten Tests gibt es. Und ein Beispiel für Ansätze, für diese wirklich physische Verbindung von Technologie und menschlichem Gehirn ist Neil Harbison, der erste Cyborg, so wie er sich selber nennt, der sich eine Antenne in den Kopf hat einpflanzen, einoperieren lassen. Neil Harbison ist farbenblind und kann mithilfe dieser Antenne mit diesem Sensor 360 verschiedene Farben hören. Das heißt, er kann sie natürlich nicht sehen, aber er kann die unterschiedlichen Töne, die mit unterschiedlichen Farben erzeugt werden, in seinem Schädel direkt über die Kontaktstelle zu der Antenne hören. Und die neueste Version der Antenne, die er sich einpflanzen lassen hat, ist ausgestattet mit Bluetooth und mit Wi-Fi. Und jetzt können Freunde ihm auch Fotos schicken, also direkt in den Kopf sozusagen. Die Fotos sieht er auch nicht so, aber er hört sie. Er hört die Fotos mit den Klängen und den Klangkonstellationen, die daraus entstehen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die beispielhaft zeigt, was möglich ist. Man kann darüber streiten, ob man mit so einem Ding auf dem Kopf leben und rumlaufen möchte. Aber die Möglichkeit zeigt uns, wie im Merger von Hirn und Technologie die Reise vorangeht und mit welcher Geschwindigkeit. Ich habe ganz interessiert gelesen, dass Harbison einen spannenden Satz gesagt hat über dieses Experiment. Er hat nämlich gesagt, "It's alive with a new sense you can never shut off." Also diese Vertonung von optischen Eindrücken von Farbe ist rund um die Uhr bei ihm vorhanden. Und das ist natürlich etwas Interessantes, was auch mit dieser Entwicklung zusammenhängt. So, jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Wir haben die Daten, die wir sozusagen auslesen können über Elektroden, auch über direkte Interfaces, also Implantate beispielsweise. Und die Frage ist ja, kann man auch Gehirndaten austauschen? Gelingt das bei Menschen? Nein, bisher, aber bei Ratten ja, können wir sagen. Folgendes Experiment vor 4 Jahren bereits zwischen 2 Universitätsinstituten in Brasilien und in den USA, auch Providence war das. Die eine Ratte sitzt im Käfig und hat folgende Konstellation. Sie hat ein Licht, das angeht, dann muss sie unter dem Licht auf eine Taste drücken und dann kriegt sie einen Schluck Wasser. Und die durstige Ratte, Pavlovsch, natürlich typischer Prozess, macht das ganz lieb und immer wieder Taste drücken, trinken, Licht, Taste drücken, trinken, Licht, Taste drücken, trinken. So, dann hat die Ratte ein Hirnimplantat gehabt und man hat die Gehirndaten, die sozusagen aus diesem Reizlernen entstanden sind, in digitale Daten übertragen, hat sie übers Internet nach Brasilien geschickt. Dort hatten wir die gleiche Versuchskonstellation, nur dass in dem Käfig der Ratte kein Licht war. Und die brasilianische Ratte, die die Daten der amerikanischen Ratte über ihr Hirnimplantat bekommen hat, hat dann ohne einen einzigen Anlauf die Taste gedrückt und getrunken. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass es offenbar gelingen kann, neuronale Netzwerke mit Hirndaten zu etablieren. Das ist das erste bioneuronale Netzwerk in der Weltgeschichte der Forschung, was hier entstanden ist, an Beispiel Ratten. Da ist dann noch ein langer Weg zum Menschen, aber wir sehen eben, dass das eine Stufe ist, die dann auch irgendwann vorstellbar ist. Also wir können sozusagen über Hirnelektroden, wir können über Implantate, auch über kommerziell schon ausprobierte Implantate und über die mögliche Etablierung und Konstellation von neuronalen Netzwerken, die wirklich Hirne und deren Datenproduktion miteinander verbinden, uns vorstellen, was in der Zukunft da noch auf uns zukommen kann. So, jetzt ist ja mal ganz interessant, sich zu fragen, was folgt denn eigentlich daraus, wenn wir das angucken, was wir schon können und wenn wir das angucken, was als nächstes kommt, was schon längst in der Forschung ist und mit rasanten Schritten vorangeht, dann glaube ich, muss man sich den Menschen, das Menschenbild und auch unsere Konzeption von uns selbst für die Zukunft etwas anders vorstellen, als das heute noch der Fall ist. Robert Musil hat 1913 einen total spannenden Aufsatz geschrieben, den ich wirklich unter den heutigen Gesichtspunkten zur Lektüre empfehle, und der heißt »Der mathematische Mensch«. Und bei Musil ist das ganz interessant, dass er eigentlich da eine positive Vision draus zimmert und sagt, das ist eine unfassbar geniale Kompetenz. Und wenn jemand als mathematischer Mensch so logisch und organisiert vorgeht, dann ist das eigentlich toll, hat Musil geschrieben. Wenn man das heute liest, vor dem Hintergrund dessen, was möglich ist, was 1913 natürlich nicht möglich war, ist die Einschätzung vielleicht manchmal ein bisschen anders. Und wir können sagen, Musil war prophetisch unterwegs, als er geschrieben hat, der mathematische Mensch ist eine Analogie für den geistigen Menschen, der kommen wird. Und der geistige Mensch ist jetzt nicht nur der, der sozusagen über seine Individualität und Identität denkt, sondern der geistige Mensch ist der, der tatsächlich das Hirn als Produktivkraft nutzt, um in einer World of Self-Craft eine permanente neuronale Selbstverbesserung zu vollziehen und auf dem Marktplatz des Hirnwettbewerbs immer möglichst weit vorne dabei zu sein. Das ist eigentlich das Szenario, was wir uns zu Ende gedacht für die Zukunft vorstellen könnten. Natürlich muss das nicht so kommen, aber Denken hilft ja auch dabei zu entscheiden, was man will oder was man nicht will. Wir telefonieren dann in Zukunft nicht mehr, sondern wir telepathieren. Und wir versuchen tatsächlich, oder wir könnten versuchen müssen, unsere Hirnleistungsfähigkeit, unsere Gedankenkraft, unsere Kreativität, unsere Aufmerksamkeitsleistung so zu boosten, dass sie im Wettbewerb, im Vergleich mit anderen wirklich weiter mithalten kann. Und das ist ein ziemlich interessantes Modell, was wir mit der Produktivkraft Gehirn heute längst noch nicht so kennen. Es würde auch bedeuten, dass wir nach dem Social Divide, nach dem Digital Divide vielleicht ein weiteres Phänomen vergegenwärtigen müssen, nämlich den Neuro Divide. Heißt, wenn ich genug Geld habe, beispielsweise $300, um mir das Gerät von Think zu kaufen, dann bin ich in der Lage, mich moodmäßig so darauf einzustellen, dass ich eigentlich in jeder Minute den Anforderungen der Umwelt gerecht werden kann. Wenn ich das Geld nicht habe, kann ich das nicht. Das heißt, die Fähigkeit, sich als produktives Mitglied einer Gesellschaft zu etablieren über die Hirnleistung, die dann eben nicht mehr gegeben wie heute, sondern manipulierbar ist, hängt vom Geld ab. Und das wäre ein ziemlich interessanter Punkt, über den wir dann ganz anders diskutieren würden, als das jetzt im Hinblick auf die vielen, auch vor allem medizinischen Möglichkeiten der Technologien gegeben ist. Wir würden genauso über das Hirn diskutieren, wie wir über andere Elemente unseres Lebens, andere identitätsstiftende Faktoren unseres Lebens reden. Zum Beispiel über ethnische Herkunft, über Religiosität, über alle möglichen Dinge, über die Frage der sexuellen Orientierung etc. Das würde bei der Frage der Hirnleistung genauso kommen können. Und dann kommen wir sogar dahin, dass man sich fragt, gibt es sowas wie ein Recht der gedanklichen Selbstbestimmung? Gibt es sowas wie die Freiheit, sich von der gedanklichen und Gehirnmanipulation, also Beeinflussung, auszuklinken? Und welche Chancen habe ich dann noch, in einem Leben und auf einem Marktplatz mitzuhalten, der ganz wesentlich davon beeinflusst ist? Das sind Fragen, die wir uns an dieser Stelle schon mal stellen können, weil sie möglicherweise in der Beantwortung dabei helfen könnten, die Zukunft so zu gestalten, wie wir sie gerne hätten. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, was passiert eigentlich mit der menschlichen Identität? Wer bin ich eigentlich noch, wenn mein Gehirn von anderen beobachtet werden kann und wenn gegebenenfalls auch zufällig irgendwelche Fremdinformationen an meinen Synapsen anlanden können, die ich gar nicht selbst gedacht habe? Das alles wäre auf Basis der neuronalen Netzwerkentwicklungen und der Möglichkeiten von Auslesen und Implantieren von Datenströmen durchaus vorstellbar. Und es ist ein philosophischer Gedanke, aber ich finde den wahnsinnig reizvoll, deshalb würde ich ihn einmal antriggern hier. Wenn ich mir vorstelle, dass wir schon aus einer konstruktivistischen Perspektive eigentlich ja nicht in der Lage sind, uns als Individuen selbst zu beobachten. Ja, wenn ich also versuche, mich selbst zu beobachten, das kann ja gar nicht funktionieren, weil ich dann einen blinden Fleck habe. Ich bin Beobachter und Beobachtendes zugleich und bin damit natürlich in meiner Subjektivitätsschleife gefangen. Wenn wir sozusagen das auf das Neuroenhancement praktizieren, dann frage ich mich, was beobachte ich denn eigentlich, wenn mein Gehirn ein Knotenpunkt in einem globalen neuronalen Netzwerk ist, auf dem auch Datenaustausch passiert? Beobachte ich mich? Beobachte ich andere? Bin ich noch ich oder bin ich eigentlich eine permanent changierende Konstellation aus Datenströmen, die zum Teil von mir selber erzeugt werden, über mein neuronales Netzwerk, zum Teil aber auch über andere? Identitär, total interessante Frage. Ich habe keine Antwort darauf, aber wenn der eine oder andere darauf rumkauen mag, wäre das ja vielleicht schon mal ganz schön. Ich glaube, was wir damit erleben, ist, dass gegebenenfalls wir uns so langsam zubewegen auf den Übergang in eine andere Gesellschaftsform, die ich den Neurokapitalismus nenne. Der Neurokapitalismus, der eigentlich all das, was wir in unserem kapitalistischen System in anderen Dimensionen im Hinblick auf Produktivkräfte, Produktivmittel, auf den Wettbewerb, auf die Märkte und deren Entwicklung kennen, auf den Einsatz unseres menschlichen Gehirns übertragen können. Und Henning Juckert und Eva Hess haben dazu einen ganz interessanten Aufsatz 2013 geschrieben, in dem sie darüber geschrieben haben, dass die Zukunft des Menschen darin liegt, dass er eine dynamisch erneuerbare Expansionsbereitschaft zeigt. Und diese dynamisch erneuerbare Expansionsbereitschaft bezieht sich eben nicht nur auf das tägliche Training, das weniger Essen von Schokolade, den besseren Sex, den wir alle haben mit Hilfe von Apps und so weiter. Sie bezieht sich eben auch darauf, dass unser Gehirn als letzte Ressource, als ein Arkanbereich im identitären für sich sein, sich öffnen wird und diesem Wettbewerb und diesen Entwicklungen ausgesetzt sein wird. Und das ist ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Menschen, in der Konzeptualisierung des Menschen, wie wir ihn vielleicht so uns noch nicht vorstellen können, aber zumindest mal interessant denken können. Das ist eine ziemlich gruselige Vorstellung und man kann sich gar nicht vorstellen, wie so eine Gesellschaft und wie so ein Leben funktionieren kann. Und wir werden wahrscheinlich dann relativ schnell dabei sein, Technologien zu entwickeln, die uns helfen, die Technologien, die wir zuvor entwickelt haben, zu kontrollieren, weil das sonst im menschlichen Gehirn und für die menschliche Psyche und Persönlichkeit gar nicht aushaltbar ist. Aber bevor wir auf dem Weg in die Strobo Minds Society sind, können wir vielleicht einfach das tun, was wir mit unserem Gehirn heute schon ziemlich gut können, nämlich denken und sich entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir sind so frei. Vielen Dank.
Mein Kopf gehört nicht mehr mir. Brain Hacking und Selbstoptimierung hieß der Vortrag der Professorin Miriam Meckel. Wir schauen jetzt mal ganz tief in unser Gehirn hinein. Elisabeth Wehling ist Kognitionsforscherin in Kalifornien. Sie legt Menschen in einen Gehirnscan und schaut, was dann da so alles passiert, physikalisch, neuronal. Vor allem, wenn Menschen Sprache hören und diese dann verarbeiten. Seit 2013 leitet die Wissenschaftlerin am International Computer Science Institute Projekte zu unbewusster Meinungsbildung mit Methoden der Neuro- und Verhaltensforschung.
In der politischen Debatte wimmelt es nur so von Frames. Einer, den Sie sicherlich schon mal gehört haben, den Sie kennen, ist die sogenannte Flüchtlingswelle. Die Flüchtlingswelle ist ein Framing, der Situation rund um Menschen auf der Flucht, das einen ganzen Strauß von Assoziationen mit sich bringt, der die Sache durchaus ideologisch einseitig begreifen lässt. Bevor ich jetzt gleich in Details einsteige zur Flüchtlingswelle, will ich erstmal was Grundlegendes machen. Und zwar über den Fakt, tatsächlichen Fakt sprechen, dass Wörter semantische Wundertüten sind. In dem Sinne, dass hinter jedem Wort, das wir hören, hinter jedem Wort, das wir lesen, viel, viel, viel mehr steckt, als das, was vermeintlich in dem Wort drin ist. Und das ist Framing. Das ist sogenannte Frame-Semantik. Alles, was wir an Weltwissen abgespeichert haben zu einer Idee, wird aktiviert, wenn wir ein Wort lesen. Und dieses Weltwissen prägt dann unsere Wahrnehmung der Situation. Das heißt nie das einzelne sogenannte lexikalische Item an und für sich, sondern das, was alles mit drin steckt. Wenn Sie zum Beispiel Probanden in einem Experiment diese Sätze vorlegen, John schlug den Nagel, als sein Vater in den Garten kam, versus John suchte den Nagel, als sein Vater in den Garten kam, dann schwören die Studienteilnehmer danach, in einer Befragung das Wort Hammer gelesen zu haben. Aber nur bei dem ersten Satz. Denn das Verb schlagen, das Handlungswort schlagen in diesem Kontext aktiviert unter anderem die Idee eines Hammers über die Frame-Semantik. Weil beides vernetzt ist in unserer Welterfahrung, wird beides aktiviert. So, ich hatte es versprochen, zurück zur Flüchtlingswelle. Wir haben ja eine ganze Reihe von metaphorischen Framings, die Menschen auf der Flucht als Wassermassen begreifbar machen. Also Flüchtlinge strömen, ja? Eine Flüchtlingswelle ist losgelöst. Dann haben wir hier, der Flüchtlingsstrom ebbt ab. Flüchtlinge strömen aus IS-Bezirken und Erdogan oder Türkei droht mit einer Flüchtlingsflut. Sie kennen all diese Beispiele. Sie lesen das täglich in der Zeitung, Sie hören es im Fernsehen, Sie sehen es in unseren gängigen Politikformaten im Fernsehen. Flüchtlingsflut, Flüchtlingsstrom. Und wer schon ein bisschen mehr Bewusstsein dafür hat, dass da ganz schön viel drin steckt in dieser Metapher, der redet dann vielleicht eher vermeintlich neutral von der Flüchtlingskrise. Wobei auch die problematisch ist, da komme ich nachher noch drauf zurück. Ja, was meinen Sie denn, wenn wir von der Flüchtlingsflut sprechen? Über die Frame-Semantik. Ich hatte ja eben ganz kurz erklärt, was so eine Frame-Semantik eigentlich ist. Was meinen Sie denn, was da alles mitschwingt? Unaufhaltsam, Sinnflut, Dämme. Genau, jetzt sind wir schon bei den Lösungen, ne? Also, was ist eine Flut? Was ist eine Flüchtlingswelle? Eine Naturgewalt? Wasser läuft vor nichts weg. Eine Flutwelle stößt nicht auf Land, weil irgendwo im Ozean jemand hinter ihr her ist. Also die Ursachen sind ausgeblendet. Wasser ist auch nicht menschlich. Also ist jedwede auf Empathie basierende Politik angesichts dieser Flüchtlingskrise erstmal ausgekoppelt gedanklich. Mit Wasser haben wir keine Empathie. Was tun wir, wenn eine Welle, wenn eine Flut kommt? Wir stapeln Sandsäcke, wir bauen Dämme, wir machen die Schotten dicht, wir schotten uns ab. Das heißt, die Flüchtlingswelle über die Frame-Semantik, über all das, was da mit drin steckt, führt zu einer Interpretation des politischen Momentes und dann natürlich in der nächsten Konsequenz auch zu Handlungen miteinander demokratisch in Angesicht dieses politischen Momentes, die einer nationalen Abschottung in die Hände spielen. Wenn Sie jetzt die nächsten Tage Zeitung lesen und dann kommen Ihnen so Worte irgendwie merkwürdig vor und Sie wollen mal rauskriegen, was da so drin steckt, dann ist Ihr größter Freund und Helfer Google Image. Wenn Sie solche Begriffe wie Flüchtlingswelle bei Google Image einfach mal als Welle eingeben, dann sehen Sie sofort, was in unser aller Köpfe passiert, indem wir von der Flüchtlingswelle lesen. Aber fragen Sie sich jetzt vielleicht, Frau Wehling, macht das wirklich so einen Unterschied? Ist ja ganz schön, hier mal das Wort so, da mal das Wort anders. Macht auch Sinn, man will auch vielleicht politisch korrekt sprechen, aber das ist letztlich alles nur Sprache. Verändern diese Framings wirklich unser politisches Handeln? Und da gibt es fast kein besseres Beispiel als das von Barack Obama und der Gesundheitsreform. Als Obama diese Reform plante, ist er rausgegangen und hat mit klassischen Meinungsumfragen die Zustimmung für diese Reform erhoben. Hat den Leuten all die Fakten vorgelegt. Gesagt, die und die Programmdetails werden wir umsetzen. Und die Amerikaner fanden das klasse. Haben gesagt, da sind wir dabei, finden wir richtig, wollen wir. Er hat dann aber in der Kommunikation nach außen keinerlei Framing betrieben. Stattdessen hat er, was das Framing betraf, den Republikanern das Feld gelassen. Die Republikaner sind reingegangen und haben Gesundheit begreifbar gemacht als ein Produkt. Entweder man kann sich Gesundheit leisten oder auch nicht. Da wurden Vergleiche gezogen wie, naja, es kann sich auch nicht jeder ein Flachbildschirm-TV leisten. Gesundheit ist eine Frage des ökonomischen Wettbewerbs. Und wer sich noch keine Gesundheit verdient hat, der verdient sie eben auch nicht. Das waren die Framings der Republikaner aus republikanischer Sicht ideologisch transparent. Denn die Republikaner, nicht alle, aber die meisten in den USA, denken eben genau so über das soziale Miteinander. Die Amerikaner müssen möglichst angehalten sein zu Leistung, zu Disziplin durch einen harten Wettbewerb. Und alles, was man den Menschen umsonst gibt, das verweichlicht sie, das schadet ihnen und das schadet der Gesellschaft. Und weil Gesundheit natürlich was ist, was richtig an die Nieren geht, ist das ein super Hebel, um die Bevölkerung zu motivieren, noch härter zu arbeiten. Also, Gesundheit ist ein Produkt, man muss es sich leisten können und dann hat man die ganze Sache zu einer Freiheitsfrage gemacht. Hat man gesagt, Leute, hört zu, Barack Obama, das Weiße Haus, die Regierung, die wollen eingreifen in euer tägliches Leben und euch vorschreiben, wo ihr wie euer Geld ausgebt. Eingriff in die Freiheit. Und wie die Geschichte ausging, wissen wir, die Reform wurde stark verkürzt, stark verändert, nur noch durchgebracht und sie humpelt eigentlich seitdem. Sie hat es nie wieder richtig zu Kräften geschafft. Und zwar, und das ist wirklich das Wichtige an dieser Sache, trotz des Umstandes, dass vorher in den Meinungserhebungen ganz klar, faktisch, erhoben worden war, die Amerikaner wollen das faktisch. Aber in dem Moment, wo das Framing richtig groß daherkommt, lassen sich die Menschen eben anleiten, eher von den Frames und nicht von den Fakten. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Fakten immer erst durch Frames ihre Bedeutung erlangen. Wir denken ja alle, dass wir faktisch, rational über die Welt nachdenken können. Ne? Und vermeintlich sind wir jetzt gerade alle in einem postfaktischen Zeitalter, weil der Mensch verlernt hat, rational und faktisch zu denken und nur noch von Emotionen getrieben durchs Land läuft und sagt, vor lauter Wut und Angst und Ärger kann ich die Fakten gar nicht mehr erkennen. Also die Schuld schön abgelagert beim Bürger, der jetzt blind ist für Fakten, wo doch bis vor kurzem wir alle noch rein rational und faktisch über Politik gedacht haben. Das ist ein Irrglaube. Wir haben nie rein faktisch und objektiv über Politik denken können, weil der Mensch an und für sich, nicht nur in der Politik, auch im Alltag, Fakten gar nicht ohne Frames verarbeiten kann. Und es gibt kein schöneres Beispiel als das Glas, das entweder halb voll oder halb leer ist. Wenn Sie den faktischen Umstand denken wollen, dass ein Glas bis zur Hälfte gefüllt ist, beziehungsweise bis zur Hälfte leer, dann müssen Sie eine der beiden Perspektiven einnehmen. Versuchen Sie es mal anders. Versuchen Sie mal diese einfache, ich meine Politik viel komplexer, diese einfache alltägliche Gegebenheit, der Fakt, in dem Glas ist so viel Wasser, dass es, ja was, halb ist? Wenn ich Ihnen jetzt sage, das Glas ist halb, dann denken Sie, na, das ist kaputt gegangen, das ist zerbrochen, was auch immer, aber Sie denken nicht, aha, das ist halb voll oder halb leer, weil dafür muss ich es Ihnen sagen. Und sobald ich es Ihnen sagen will, muss ich eine Perspektive einnehmen. Eine Perspektive auf den Fakt. Das ist Framing. Also, wir können und wir sollten, wenn wir offene, transparente, produktive und wohlwollende politische Diskurse führen wollen miteinander, zunächst einmal schnellstens Abschied nehmen von der Idee, dass wir alle rein faktisch und rational über die Herausforderungen unserer Gesellschaft, unseres Miteinanders nachdenken können. Im zweiten Schritt darüber nachdenken, was denn unsere jeweiligen Frames sind, wie wir über Dinge denken und das dann bestmöglich kommunizieren können. Und zwar nicht nur, weil wir nicht ohne Frames kommunizieren können, sondern weil Frames darüber hinaus bedingen, wie schnell oder langsam, wie einfach oder schwer unser Gehirn Fakten verarbeitet. Wenn man nämlich Menschen, und das hat man gemacht in einer Studie, linguistisches Input gibt, das von schlechter Sicht handelt. Also sowas wie, der Skifahrer sah das Tier durch die beschlagene Brille. Oder im nebligen Wald konnte er nicht gut sehen. Dann aktiviert das Gehirn einen Frame. Dieser Frame handelt von schlechter Sicht. Und dann will das Gehirn genau die Fakten, saugt sie auf, arbeitet sie wunderbar schnell und flüssig und freut sich wahnsinnig, dass alles so gut zusammenpasst, will das Gehirn die Fakten, die in den Frame passen. Nicht irgendwelche Fakten, die vermeintlich objektiv für das Gehirn besser erkennbar sein müssten, denn die gibt es nicht. Fakten sind für das Gehirn immer dann besonders gut zu erkennen, wenn sie in die Frames passen, die vorher über Sprache oder auch über Bildsprache aktiviert wurden im Gehirn. Das heißt, wenn wir es mit Fakten zu tun haben, zum Beispiel zu den Fake News, die gar nicht fake sind, und das kann man faktisch alles nachbelegen, wir tun das im Frame der Fake News, dann kommt unser Gehirn nicht wirklich gut mit. Jetzt ist Ihnen das sicher eben schon aufgefallen, ich bin da so lapidar reingegangen in eine Thematik, die erstmal überrascht, nämlich der Umstand, dass wenn wir Sprache verarbeiten, unser Gehirn was tatsächlich Visuelles simuliert. Da sagt man sich ja auch erstmal, naja, wieso? Was ist da los? Wieso sollte mein Gehirn schlechte Sicht simulieren? Und dieser Prozess, der nennt sich neuronale Simulation, hat damit zu tun, dass alles Denken körperlich ist. Alles, was wir denken, denken wir im Gehirn und das Gehirn ist angebunden an unsere Körper. Deswegen schöpft sich das Gehirn, wenn es denken will, aus all den körperlichen Erfahrungen, die es abspeichern konnte vorher in unserem Leben. Dazu gehören Gefühle, visuelles Input, Gerüche, Geräusche, Geschmack, Bewegungen. Und wenn wir zum Beispiel Leute im Gehirnscan liegen haben und die lesen den Satz, John beißt in das Wurstbrot, dann feuert in dem Moment, in dem sie das Verb, das Handlungswort, beißen lesen, die Gegend im Gehirn los, die damit zu tun hat, selber zu beißen. Die gleiche Region, die gleichen Neuronen werden aktiv, egal ob wir tatsächlich beißen oder nur davon lesen, dass jemand beißt. Nicht mit der gleichen Intensität, aber die gleiche Gegend im Gehirn. Wenn wir jetzt lesen, John springt auf das Boot, was meinen Sie, was wird simuliert? Fuß- und Beinbewegung. John greift nach der Gabel, Hand- und Armbewegungen. Das Gehirn simuliert, was es liest, um den Wörtern, um den Ideen eine Bedeutung geben zu können. Und das Gehirn freut sich immer ganz besonders, wenn es ganz konkrete Welterfahrungen als Grundlage von Bedeutung nutzen darf. Weil da kann es am meisten simulieren. Da kann es richtig losfeuern. Zum Beispiel, bei der Rentenreform wird einem schlecht. Steuererhöhung für Reiche ist abstoßend. Diese beiden Aussagen nutzen eine sogenannte Metapher, nutzen also das Konzept der physischen Reinheit, um über Moral zu denken, über gut und schlecht. Ne? Was eigentlich gemeint ist, also die Rentenreform ist schlecht, ich finde sie nicht gut, versus die Steuererhöhungen sind schlecht. Jemand ist ein Saubermann, jemand hat dreckige Gedanken, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das alles sind Beispiele für diese Metapher. Wir nutzen sie ständig. Also diese bewertende Aussage, in diesem Fall über politische Dinge, wird vom Gehirn begriffen, indem das Gehirn physischen Ekel simuliert. Das Gehirn aktiviert in bestimmten Bereichen, von denen wir wissen, dass sie mit physischem Ekel zu tun haben, genau die gleichen Neuronenkreise, die aktiviert werden, wenn unsere Probanden im Gehirn scannen, entweder was ganz Schlechtes riechen, dann blasen wir so Fischgeruch in den Scan, dann ekeln sich die Leute, oder wenn wir ihnen Bilder vorlegen von Menschen, die sich übergeben oder von eiternden Wunden. Ja, die müssen bei uns vorher immer Erklärungen unterschreiben. Trauma im Gehirnscan. Also genau die gleichen Areale im Gehirn sind aktiv. Das ist auch neuronale Simulation. Und wie gesagt, wenn das Gehirn auf sowas zurückgreifen darf, dann freut sich das Gehirn ungemein. Wieso? Weil es da so richtig aus seiner Welterfahrung schöpfen darf. Da hat es richtig viel zum Mitfeuern. Ist auch ganz stark angebunden an Emotionen zum Beispiel. Weil wir beim Thema politisches Framing sind, dachte ich, werde ich Ihnen das hier nicht vorenthalten. Das konservative Gehirn ekelt sich stärker als das progressive Gehirn. Wir haben uns eine Gruppe von richtig intensivst konservativen Amerikanern in dem Falle geholt und dann von intensivst progressiven. Und dann haben wir ihnen, müssen Sie sich vorstellen, hunderte von Aussagen vorgespielt und vorgespielt und vorgespielt und gemessen bei diesen Ekelmetaphern, was passiert. Und das konservative Gehirn flippt aus bei Ekel. Und im konservativen Gehirn, also ich nenne das jetzt so, das ist dann natürlich über die Probanden weg, ist diese Ekelsimulation auch stärker angebunden an die emotionalen Regionen. Also sprich das Mitaktivieren, das Mitrekrutieren von Gefühlen der Abwehr, des Stresses und so weiter ist da stärker. Das macht ziemlich viel Sinn, wenn man sich überlegt, was für eine zentrale Rolle Ekelmetaphern und Reinheitsmetaphern in rechtspolitischen Diskursen spielen. Nicht ohne Grund werden sie da genutzt, aber auch nicht ohne Grund funktionieren sie da besonders gut. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn wir Probanden mit solchen Reinheitsframings beballern über eine Zeit, dass sie auch, wenn sie in der Mitte denn begonnen haben, das sind in der Regel 30%, dass sie konservativer werden. Das heißt, wenn sie das Gehirn ihres Gegenüber wieder und wieder und wieder daran erinnern, dass es sich doch eigentlich ziemlich ekelt, dann kriegen sie die Leute politisch nach rechts geschoben. Ich habe das Wort ja eben schon in den Mund genommen, Metaphern. Tatsächlich denken und sprechen wir die meiste Zeit in Metaphern, weil unser Gehirn Metaphern lernt, direkt nachdem wir geboren werden. Noch bevor wir Sprache lernen. Ein Beispiel für eine Metapher ist die Ekelmetapher, die ich eben genannt habe. Also gut ist rein und schlecht ist dreckig. Andere solche Metaphern sind zum Beispiel, wenig ist tief und viel ist hoch. Wir alle nutzen im Alltag eine Metapher, die sagt, die Preise steigen in den Himmel. Die gehen nirgendwo hin, die Preise. Aber wir denken, sie steigen in den Himmel, weil wir als Säuglinge durch wiederholtes, simultanes Auftreten der Erfahrung in der Domäne Vertikalität und Quantität eine neuronale Struktur aufgebaut haben, die uns dann implizit für den Rest unseres Lebens sagt, mehr ist oben, weniger ist unten. Die Wirtschaft geht in den Keller und so weiter. Das sind sogenannte Primärmetaphern und die spielen eine zentrale Rolle für alles abstrakte Denken, weil wir aufgrund dieser Primärmetaphern maximal ausschöpfen können, was unser Gehirn über die Welt weiß. Beispiel Flüchtlingsflut. Wir alle haben eine Flut vielleicht nicht in Person, aber zumindest schon mal konkret im Fernsehen gesehen, im Fernsehfilm. Wir alle haben schon mal Wasser angefasst. Wir alle sind schon mal vor einer Welle weggelaufen und so weiter. Wir haben direkte Welterfahrung zu der Idee der Flut. Die Flüchtlingsflut ist ein metaphorisches Framing. Aber nicht alle Frames sind metaphorisch. Es gibt auch nicht metaphorische Framings. Und bevor ich gleich weitermache mit dem Thema Metaphern, möchte ich das nur einmal gesagt haben, weil es oft passiert, dass die Leute sagen, aha, das ist jetzt alles Metapher. Ist es nicht. Es gibt grammatikalische und sprachliche Framings, die mit Metaphern nichts zu tun haben und trotzdem intensivst unsere Wahrnehmung politischer Gegebenheiten bedingen. Und dazu gehört das Wort Flüchtling. Das Wort Flüchtling, ist das ein neutrales Wort? Würden Sie sagen, da haben wir mal was richtig Faktisches auf dem Tisch liegen? Nein. Und zwar aus folgendem Grund. Die Geschichte hat drei Teile. Ich konzentriere mich auf einen Aspekt des Wortes Flüchtling. Und dieser Aspekt ist, dass Flüchtling ein männliches Wort ist im Deutschen. Wir haben Sprachen, die enkodieren Geschlecht und wir haben Sprachen, die enkodieren kein Geschlecht. Im Deutschen enkodieren wir Geschlecht, wir haben der, die und das. Der Flüchtling ist männlich. In einer von mehreren Verhaltensstudien haben wir folgenden Unterschied gesehen. Wenn Sie Muttersprachler aus dem Spanischen und dem Deutschen nehmen, beide Sprachen haben Geschlecht enkodiert. Und sie lassen diese Muttersprachler Gegenstände beschreiben, die in den beiden Sprachen gegensätzliches Geschlecht haben, dann nehmen sie diese Dinge vollkommen unterschiedlich wahr. Beispiel Schlüssel. Der Schlüssel ist im Deutschen männlich und im Spanischen weiblich. Was meinen Sie, was Deutsche, der Schlüssel, was meinen Sie, was die über Schlüssel zu berichten haben? Schroff, kalt. Unemotional, sogar auch gefallen. Also Schlüssel sind kantig, schroff, kalt. Stereotypische Assoziationen für Männlichkeit. Wohlgemerkt nicht prototypisch, aber stereotypisch. Und die Spanier schauen sich den gleichen Schlüssel an, wohlgemerkt den gleichen Schlüssel, also gleiche Faktenlage, und sagen, dieser Schlüssel ist Klein, komplex und niedlich. Wie Frauen eben so sind. Das ist ein Beispiel dafür, dass sie wiederum ein und denselben Fakt auf dem Tisch liegen haben, ganz knallhart und glasklar. Und aufgrund des linguistischen, wiederholten Erfahrens bestimmter Sprechmuster sie eine eigene Realität diesem Fakt zusprechen. Allerdings ist es nicht nur so, dass diese enkodierten stereotypen Geschlechtsmerkmale sich in die Wahrnehmung niederschlagen, sondern auch auf das Verhalten. Man hat zum Beispiel eine Studie gemacht und hat sich angeschaut, wie sich das Benennen von Wirbelstürmen als männlich oder weiblich auf das Verhalten der Bevölkerung auswirkt. Und hat Folgendes herausgefunden. Die Menschen haben mehr Angst vor einem Wirbelsturm Harry als vor einem Wirbelsturm Susi. Aufgrund dieser größeren Angst vor dem Wirbelsturm Harry evakuieren sie schneller und mehr Menschen überleben. Das heißt, Frames, sprachliche Deutungsmuster, schlagen sich nicht nur unmittelbar darauf nieder, wie wir über die Welt denken, sondern auch, wie wir uns verhalten in dieser Welt. Und für das Wort Flüchtling bedeutet das was? Wir assoziieren alle männlichen Merkmale mit der Gruppe der Menschen auf der Flucht. Implizit, das kriegen wir nicht mit. Das ist keinem bewusst. Und bewerten die Gruppe danach. Denn wir können nicht sagen, die Flüchtlingen. Ist das schnell zu beheben? Ja klar, ist das schnell zu beheben. Sprechen Sie einfach von Geflüchtete. Der Geflüchtete, die Geflüchtete. Problem erledigt. Sie sind aus dem Framing raus. Wenn Sie es denn wollen. Viele politische Kräfte in Deutschland würde ich mir zutrauen zu sagen, wollen das nicht. Sind damit ganz zufrieden, wie das gerade läuft. So, nun kommen wir zu einem kleinen Problem. Und zwar, wenn es um das Regieren geht, einer Nation. Also um die Frage, wen wollen wir wählen? Soll das jetzt Angela Merkel sein oder Martin Schulz? Wer hat da die richtigen Herangehensweisen? Alles, was mit Regierung und Politik zu tun hat, haben wir ein kleines Problem. Und zwar können wir weder die Nation noch das Regieren an und für sich anfassen, schmecken, riechen, sehen. Und das wirft die Frage auf, welche neuronalen Schleichwege kann unser Gehirn denn dann nehmen, um über Politik überhaupt sinnhaft nachzudenken? Was kann unser Gehirn simulieren? Worauf kann es sich beziehen aus unserer direkten Welterfahrung, um diese abstrakten Ideen zu berechnen? Tja, was sind denn unsere grundlegendsten Erfahrungen damit, zu einer Gruppe dazuzugehören und in dieser Gruppe dann auch noch Autorität zu haben? Also im Sinne von, es gibt Autoritäten, ist die Familie. Die Familie, haben Studien gezeigt, ist die Domäne direkter Welterfahrung, auf die sich Menschen am stärksten stützen, wenn sie darüber nachdenken wollen, was in einem nationalen Miteinander richtig und falsch ist. Und zwar im Sinne nicht nur der Familienzugehörigkeit, sondern auch der Frage, was macht die richtige Erziehung aus? Wie soll man erziehen? Jetzt wird es ein bisschen tief, letztendlich. Und zwar habe ich mich entschieden, Ihnen richtig ein bisschen was aus der Forschung mitzubringen, was wir heute nicht komplett abdecken können, aber was ungemein wichtig ist, um diese Grundlagen zu verstehen. Das ist der Umstand, dass wir in umfangreichen Studien, die liefen über 7 Jahre, sind mittlerweile abgeschlossen, haben herausgefunden, dass tatsächlich Menschen, die an eine strenge Familie glauben, die also sagen, das Wichtigste für Kinder ist, dass sie diszipliniert werden, dass sie ihr Eigeninteresse verfolgen, dass sie gehorchen, sich und anderen, also starken Willen haben. Und das erreiche ich, indem ich streng bin, klare Kante mache. Dass diese Menschen sich dann tatsächlich aufgrund dessen für eine Politik der klaren Kante einsetzen und im Umkehrschluss politische Positionen einnehmen, die ganz grob gesprochen eher ins Konservative fallen, wie zum Beispiel Deregulierung, Steuererleichterung, Law and Order und so weiter. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wieso Steuererleichterung, was hat das damit zu tun? Ganz einfach, Steuererleichterung ist in dieser Weltsicht ein unmoralisches Bestrafen der Stärksten in der Truppe. Also das bravste Kind, das es am weitesten gebracht hat, wird jetzt noch bestraft, indem es sein Geld mit den anderen teilen muss. Damit wirft man das System durcheinander, damit bringt man die Welt und den natürlichen Wettstreit aus dem Gleichgewicht und dann geht es nur noch bergab. Demgegenüber steht die sogenannte fürsorgliche Familie, in der Werte betont werden wie Empathie, Miteinander, Fürsorge für sich und andere. Diese Dinge, meint jemand, der diese Familienweltsicht hat, diese Dinge sind richtig wichtig. Und wie bringe ich die meinem Kind bei? Nicht indem ich drohe, nicht indem ich strafe, nicht indem ich Gehorsam abverlange, sondern indem ich Empathie vorlebe. Indem ich meine Kinder sehe, so wie sie sind, und sie befähige und schütze. Ganz grob gesprochen. Das überträgt sich auf die politische Weltsicht, die man grob gesprochen dann betiteln kann als ein sich aufgehoben fühlen im Miteinander und zu progressiven politischen Positionen. Zum Beispiel Schutz durch Regulierung. Schutz vor Schaden aufgrund der Empathie. Nun gibt es ca. 30% aller Mitbürger, die weder hier landen, noch dort, sondern in der sogenannten politischen Mitte. Ideologisch gesprochen ist die politische Mitte bikonzeptuell, das ist das Fachwort dafür. Das heißt, man speist sich ähnlich stark aus beiden Ideologien, aus beiden Familienmodellen in seinem tagtäglichen Denken über richtig und falsch. Also, Familienwerte bedingen politische Werte. Und tatsächlich können Sie sehr schön sehen in den Experimenten, dass aufgrund der Familienwerte bestimmte politische Weltsichten entstehen und sich dann erst im Umkehrschluss auf die politischen Positionen niederschlagen. Das ist jetzt für Sie gar nicht verwunderlich, weil Sie wissen, was eine Primärmetapher ist. Sie wissen, dass das Gehirn am liebsten da denkt, wo es konkret wird und dass die Familie richtig konkret ist. Wir sehen zum Beispiel, dass je mehr Sie fürsorgliche Werte haben, desto weniger konservativ und je strenger Sie familienideologisch werden, desto konservativer. Jetzt sagen Sie sich vielleicht innerlich, und das höre ich oft, naja, Frau Wehling, das ist ja schön, aber da haben Sie was ganz Zentrales vergessen, nämlich wir sind hier nicht in Amerika. In Amerika mag das ja alles so einfach sein, es gibt Blau und Rot, es gibt Demokraten und Republikaner, es gibt den Esel und den Elefanten. Da ist das dann auch vielleicht mit diesen Ideologien so simpel, aber ganz sicherlich nicht in Deutschland. Also haben wir diese Studienreihe für Deutschland, Österreich, Italien, die Türkei, Russland, Frankreich und so weiter durchgeführt und haben diese Modelle übergefunden, aber zum Beispiel in Deutschland ganz klar das gleiche Muster. Wer fürsorglich über die Familie denkt, also über das direkte menschliche Miteinander im Alltag, der denkt fürsorglich in der Politik und nimmt im Folgeschluss eher progressive Positionen ein. Zu Themen übrigens, die mit Familie nichts zu tun haben, wie Umwelt, Steuern, Arbeitsmarkt, Migration, Integration und so weiter. Frames beeinflussen also nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch das Handeln. Und dazu noch ein Beispiel. Wenn Sie Probanden Worte geben wie Blasentee, Senil, Rente, und die anderen kriegen Erdbeer, Kiwi, Ananas, völlig egal. Interessiert uns nämlich nicht, was die lesen. Aber hier interessiert uns das. Das sind nämlich alles Worte, die an Alter denken lassen. Und hinterher sagt man diesen Teilnehmern, okay, Experiment ist vorbei, ihr könnt jetzt zurück auf den Campus. Ihr geht hier einfach einmal bitte den Gang runter und dann ist links der Fahrstuhl. Und die Teilnehmer denken, oh, jetzt ist das Experiment vorbei, jetzt kann ich in die Mittagspause und wirklich fing das Experiment da erst richtig an. Dann hat man nämlich gemessen, wie schnell gehen die. Und diejenigen, die von Blasentee, Senil und Rente gelesen hatten, gingen signifikant langsamer. Das heißt, Frames bedingen nicht nur, wie wir die Welt wahrnehmen, irgendwo im Abstrakten und dann handeln wir aber doch anders, sondern Frames bedingen ganz direkt, wie wir uns bewegen, wie wir uns verhalten. Wenn Sie zum Beispiel eine andere Studie Studienteilnehmern ein Hörspiel vorspielen auf Kopfhörern und dann blenden sie für eine Millisekunde entweder das Wort faggot ein oder das Wort gay, also Schwuchtel oder schwul, sinngemäß. So kurz, dass man das bewusst gar nicht wahrnimmt, aber es geht ins Gehirn rein. Ein Frame wird aktiviert. Dann sehen Sie hinterher, dass diese Studienteilnehmer von dem Wort faggot sich vehementer, signifikant stärker aussprechen, gegen das Recht auf Ehe, gegen HIV-Schutzprogramme, gegen Adoptionsrecht für Schwule und Lesben und so weiter. Das eine Wort macht den Unterschied im Handeln. Und damit komme ich zum Ende. Wer Frames negiert, der aktiviert sie. Und zwar immer. Versuchen Sie mal. Das geht gar nicht. Das heißt, das Konzept, das Sie verneinen müssen, das müssen Sie erstmal begreifen. Und wenn es ein bisschen schwerer zu begreifen ist, dann strengen Sie sich noch mehr an. Dann versuchen Sie noch stärker, ein klares Bild vor Augen zu bekommen von dem, an das Sie nicht denken sollen. Wir haben das jetzt im Gehirn nachvollzogen. Ganz einfaches Design. Wir haben uns die Leute in den Scan gelegt und haben ihnen Sätze gegeben wie: Der Mann greift nicht nach dem Glas. Und Sie alle kennen jetzt ja schon die neuronale Simulation. Was ist passiert? Genau die Bereiche im Gehirn, die dafür zuständig sind, dass sich Arme und Hände bewegen, werden aktiv. Das Gehirn kann gar nicht nicht denken. Es denkt immer mit. Dankeschön.
Die Macht der Sprachbilder, politisches Framing und neurokognitive Kampagnenführung. Dr. Elisabeth Wehling von der Universität in Berkeley klärte uns auf. Auch morgen machen wir weiter mit Vorträgen von der Republika 2017 aus Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.